Heute vor 504 Jahren schlug Martin Luther seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche von Wittenberg. Ich nehme an, höchstens Kirchenhistoriker haben diese 95 Thesen gelesen. Und ich glaube, die meisten von uns würden sowieso nicht mehr verstehen, worum es ging, weil das natürlich aus der Zeit von damals stammte. Und deshalb hatten die Reformatoren diese Thesen von Martin Luther in vier Schlagworte zusammengefasst. Und darüber möchte ich heute sprechen, die vier Solas, also nicht Soli. Das ist das, was noch abgeschafft werden muss. Eigentlich heißt es vier Sole, A-E, wenn du richtig Lateinisch sprechen willst, aber ist egal. Deutsch ist genug. Also, Solus Christus, Christus ist männlich, nicht Jus Christus in. Und deshalb Solus Christus, Christus allein, Sola Scriptura, die Schrift allein, Sola Gratia, allein aus oder durch Gnade, das ist Dativ, und Sola Fide, ebenfalls Dativ, allein durch den Glauben. Okay, kommen wir zu dem ersten, dann kannst du den ersten zeigen. Ja, danke schön, sehr gut. Solus Christus, Christus allein. Jesus Christus ist der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen. Denn es gibt einen Gott, schrieb Paulus an Timotheus, und einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Also allein Jesus und nicht etwa Maria oder die Heiligen. Das letzte Mal, wo ich hier gepredigt habe, es war der 15. August. Maria Himmelfahrt. Ich wollte sagen, Andenken an das größte Nichtgeschehen der Kirchengeschichte. Und ich wollte euch von Lourdes erzählen, aber Aaron hat mich dann gebeten, die Reihe von Elise abzuschließen. Dann habe ich das vorgezogen. Ich war in Lourdes vor 56 Jahren. Nicht als Pilger, sondern in Missionseinsatz. Aber wir haben trotzdem die Örtlichkeiten natürlich besichtigt. Sehr interessant. Da ist eine große Kirche, die Basilika, oben auf dem Hügel, eine Riesenkirche. Die ganzen Innenwände, inklusive Säulen, sind restlos bedeckt mit kleinen Täfelchen, mit Dank an die Maria für irgendeine Gebetserhörung. Es müssen Zehntausende davon sein. Aber wenn man eingeht in das Kirchenschiff, vorne an der Stirnwand, in großen Buchstaben steht geschrieben, durch Maria zu Jesus. Und die Reformatoren haben gesagt, nein, durch Jesus zu Gott. Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, hat Jesus gesagt. Keine kommt zum Vater, denn durch mich. Und allein durch Jesus, nicht durch Jesus plus Mohammed, plus Buddha, plus Krishna, plus Joseph Smith, plus die Wachturmgesellschaft, plus ich weiß nicht was alles. Im Gegensatz zu dem Pluralismus unserer Zeit, Jesus ist der einzige Weg. Das ist heute aktueller denn je. Und das Kreuz Jesu Christi ist die einzige, hätte doch ein Lutscher nehmen sollen. Das Kreuz Jesu Christi ist die einzige Grundlage des Heils. Paulus sagt, wir predigen, Dankeschön, kommt schon Wasser. Wir predigen den gekreuzigten Christus. Nicht nur durch Jesus, sondern Jesus, der gekreuzigt worden ist durch das Kreuz. Der Sinn des Kreuzes ist oft umgedeutet und oft falsch gedeutet worden. Paulus sagte, Christus sandte mich zu evangelisieren, nicht mit schlauer Rede, damit Christi Kreuz nicht seines Sinnes entleert werde. Oft hat man das Kreuz missverstanden oder unausreichend verstanden, zum Beispiel als Vorbild für die Nachfolge. Das stimmt teilweise. Christus hat für uns gelitten, hat Petrus geschrieben, und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt seinen Fußstapfen nachfolgen. Aber nicht nur. Das Kreuz bedeutet viel mehr. Aber heute wird das Kreuz anders verstanden. Jürgen Moltmann, der Theologe, Ich habe gehört, inzwischen ist er ein Buddhist, aber er war evangelischer Theologe in den 70er Jahren, hat ein Buch geschrieben, Der gekreuzigte Gott. Und er sagt, wir müssen diese Sühnetheorien hinter uns lassen. Also, dass Christus für unsere Sünde gestorben ist. Das müssen wir hinter uns lassen. Und der Sinn des Kreuzes sah er darin, dass Gott mit uns leidet und ist solidarisch mit unserem Leid. Und sogar Benedikt Ratzinger in seinem zweiten Band seines Jesusbuches hat diese Gedanken aufgegriffen. Und natürlich unsere Ex-Bischofin Margot Kessmann erst recht. Aber Gott leidet nicht. Er ist Mensch geworden in Jesus, damit er für uns leiden konnte. Gott leidet nicht. Ich könnte euch die Bibelstellen sagen, aber die Zeit reicht nicht. Muss mir halt glauben. Und Jesus starb als Sühne für unsere Sünde. Ich habe vor ein paar Tagen gelesen, wo Jesus in Gethsemane gebetet hat und hat gesagt, Vater, dir ist alles möglich. Wenn du willst, kannst du diesen Kelch von mir nehmen oder dass diese Stunde vorübergeht. Aber Gott konnte nicht. Gott konnte nicht unsere Sünden sühnen und vergeben, ohne dass Jesus am Kreuze starb. Wenn es anderswo möglich wäre, hätte Gott Jesus nicht diesen furchtbaren Tod sterben lassen. Gott hat ihn, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht. Deshalb hat er gerufen am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil er für uns zur Sünde geworden ist. Und Gott konnte ihn natürlich keine Beziehung zu Jesus haben, wenn er unsere Sünde getragen hat. Bis er rief dann am Schluss, es ist vollbracht, die Schuld ist getilgt. Er selbst trug unsere Sünden auf das Holz, schrieb Petrus. Und Johannes, er ist die Sühnung für unsere Sünden. Ich freue mich, dass wir ein paar Lieder gesungen haben heute, die diese Tatsache in den Vordergrund gestellt haben, dass wir leben und haben Vergebung und Beziehung zu Gott dadurch, dass Jesus für uns gestorben ist. Sein Blut hat uns reingemacht. Wir singen viel zu wenig davon. Und auch in unserer Frömmigkeit kommt das, glaube ich, heutzutage sehr oft zu wenig vor. Nächstes Bild bitte. Die Schrift allein. Sola Scriptura. Das heißt, die Heilige Schrift ist die letzte und maßgebliche Autorität in Fragen der Lehre und der Praxis. Und nicht etwa die kirchliche Tradition. Martin Luther war in Worms, nicht auf dem Reichstag zu Worms, und es gab eine große Diskussion. Und man hat ihn vorgeworfen, ja, was ist mit den Beschlüssen der Konzile? Und Luther war fast selbst erschrocken, als er denn sagen musste, Konzile können auch irren. Das war für die Leute im Mittelalter revolutionär, dass die Konzile mit ihren Beschlüssen sich irren konnten. Und Luther sagte, ja, nur die Bibel ist unfehlbar. Konzilsbeschlüsse, das Magisterium, das Lehramt des Papstes, nicht? Wenn er ex cathedra etwas beschließt, dann musst du das glauben. Auch die Himmelfahrt Maria, das ist ein Dogma der katholischen Kirche. Wenn du das nicht glaubst, dann gehst du verloren. Auch die Unfehlbarkeit des Papstes ist ein Dogma der römisch-katholischen Kirche. Aber bei uns Evangelischen geht es nicht so sehr um die Tradition der Kirche, sondern um die menschliche Vernunft, die historisch-kritische Methode. Vielleicht habe ich schon die Anekdote von dem einen Mann erzählt, der schwer krank war und der Pfarrer hat ihn besucht und wollte etwas aus seiner Bibel lesen, der neben dem Bett lag. Und der Pfarrer schlug die Bibel auf und zu seinem Erschrecken entdeckte, dass überall Verse mit der Schere ausgeschnitten worden sind. Und dann sind manchmal ganze Seiten weggerissen. Und er sagt, Herr Sohn, was haben Sie mit Ihrer Bibel gemacht? Und er sagt, ja, Herr Pfarrer, jedes Mal, wenn Sie in der Predigt gesagt haben, das können wir heute nicht mehr glauben, habe ich es ausgeschnitten. Und das ist, was übrig geblieben ist. Ja, wir können lachen, aber es ist traurige Wahrheit. Ne? Aber wir können auch in unseren frommen Kreisen auch die Autorität der Schrift untergraben. Durch Zusätze wie Träume und Visionen. Manche Leute sind sehr stark auf Träume. Wir hatten eine Schwester in der Gemeinde in Kirchen, die war, Träume, ja, das ist es, was wir brauchen. Träume und Visionen in gewissen Kreisen. Ne? Jeremia hat gesagt, ein Prophet mit einem Traum erzähle ruhig seinen Traum. Doch der Prophet mit Gottes Wort, der predige treu Gottes Wort. So ist das. Noch schlimmer sind die Abzüge. Wir waren in der Bibelschule in Brake und da hat eine der Mitarbeiterinnen einmal die Andacht gehalten und sie hat sich entschuldigt, dass sie einen Text aus dem Alten Testament genommen hat. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Muss man sich entschuldigen, wenn man über das Alte Testament predigt? Es gab einen lieben Bruder in England, ein Herr Bullinger, nicht der Schweizer Bullinger, sondern ein Engländer Bullinger. Er meinte, für die Gemeinde heute gelten nur die Paulusbriefe. Den ganzen Rest kannst du vergessen. Oder wir deuten die Bibel um. Und wir sagen, ja, manches in der Bibel ist kulturell bedingt. Das können wir heute nicht so nehmen. Zum Beispiel diese Verse in den Sprüchen. Spare die Rute und verderbe das Kind. Ne? Heute verboten. Ich weiß noch, als wir unsere Pflegekinder hatten, wir saßen am Tisch und ich habe eine halbe Stunde lang auf die Sonja eingeredet, dass sie etwas tun musste und sie wollte nicht. Dann habe ich, Entschuldigung, darf es nicht sagen heute, ich habe einen kleinen Klaps auf dem Hintern und alles war erledigt. Ne? Aber eben, man sagt ja, das müssen wir heute umdeuten. Das ist kulturell bedingt. Aber ich glaube, unser größtes Problem mit der Bibel, ja, Thorsten hat das schon angedeutet, dass wir gerne die Bibel so umdeuten oder einfach nicht kennen, Unkenntnis der Heiligen Schrift, besonders des Alten Testaments, ist heute unsere größte Not, auch in unseren bibeltreuen Kreisen. Okay, nächstes Bild bitte. Nur nächstes. Allein aus Gnade und nicht aus Verdienst. Es ist aber aus Gnade, hat Paulus geschrieben, so ist es nicht aufgrund von Werken oder Taten, sonst wäre Gnade nicht Gnade. Man meint, nicht nur in der römisch-katholischen Kirche, auch sonst, dass unser Verdienst, das, was die frommen Übungen, ob es Rosenkranz ist oder Fasten oder Pilgerfahrten oder unsere guten Taten, was auch immer, die wiegen auf. Und viele Leute haben diese Vorstellung, Petrus steht an der Himmelstür mit einer Waage, ne? Wie die Justitia, mit einer Waage. Und auf der einen Seite, je nach deiner Politik, links oder rechts, werden die guten Taten gestellt und auf der anderen Seite deine Sünden. Und wenn, hoffentlich, kommen die guten Taten schwerer zu wiegen als die Sünden. Aber die Bibel sagt, unsere Sünden sind so groß, in dem Lied, wie heißt das Lied jetzt? Ah, ist egal. Fels der Zeiten heißt es, ja. Er sagt, könnte ich arbeiten, solange ich wollte, könnte ich so viel guten Werken tun, wie ich wollte, das könnte meine Sünde nicht sühnen. Der Herr stellte fest, heißt es schon, 1. Mose Kapitel 6, wie groß war die menschliche Bosheit auf Erden. Jedes Vorhaben, das er im Herzen formulierte, war immer nur böse. Das ist natürlich nicht sehr beliebt, wenn man sowas sagt heute. Das war vor der Sintflut. Nach der Sintflut, die Neigung des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Hat sich nichts geändert. Sie sind völlig verdorben, jetzt aus den Psalmen. Ihr Tun ist abscheulich. Da ist keiner, der Gutes tut. Sie haben sich alle von Gott abgewandt und sind allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, nicht mal einen. Paulus hat das im Römerbrief zitiert. Der Prediger, das Herz des Menschen ist voll Bosheit und Torheit ist in ihrem Herzen, solange sie leben. Und Jeremia, nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Salomo in seinem Gebet, als er den Tempel eingeweiht hat, es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, schrieb Jesaja, ein jeder sah auf seinen Weg. Und Johannes, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und so könnten wir, ich habe noch ein paar Verse, ich lasse die mal sein. Ja, wir sind keine Superstars, Entschuldigung. Es gibt einen Mann, der ja, hätte sich einen Superstar nennen sollen für den Herrn, das war John Wesley. Durch seine Predigt und durch seinen Dienst ist England vor dem moralischen, geistlichen und gesellschaftlichen Abgrund gerettet worden, vor 200 Jahren. Und das ist, was er über sich selbst sagt, dieser Erweckungsprediger. Ich sehe, dass Gottes Gesetz heilig und gerecht und gut ist. Ich weiß, dass jeder Gedanke, jede Verfassung meiner Seele das Bild Gottes tragen müsste. Doch wie bin ich von der Herrlichkeit Gottes gefallen? Ich bin unter der Sünde verkauft. Ich weiß, dass ich nichts verdiene als Gottes Zorn, denn ich bin voller Abscheulichkeiten. Mein Mund ist gestopft. Ja, wir können Gottes Gnade nicht verdienen. Wir brauchen nicht, es ist kostenlos. Mercy is falling. Wir brauchen keinen Regenschirm aufzustellen, sondern wir sollen lassen Gottes Barmherzigkeit über uns fallen. Kein Verdienst, kein Synergismus. Das heißt, Doppelwirkung. Die römisch-katholische Kirche sieht die Gottesgnade wie eine Zwei-Stufen-Rakete. Die erste Stufe bringt uns in den Laufbahn und dann fällt er weg und dann die andere Stufe muss dann weitermachen. Und Gottes Gnade bringt uns, gibt uns einen gewissen Anschub, aber dann müssen wir selbst was tun. Und die Reformatoren haben gesagt, nein, alles aus Gnade. Spurgeon hat ein Buch geschrieben, alles aus Gnade. Kein Automatismus. Die Kirche glaubt, die Sakramente wirken automatisch. Der Fachbegriff, auch ein bisschen Latein, ex opere operato, das heißt, sie wirken automatisch. Wenn ein ordinierter Priester, muss ordiniert sein, das gehört auch dazu, das ist auch eine der Sakramente, ne? Ein Kreuz machen aus Wasser auf dem Stirn des Säuglings, dann ist dieses Kind wiedergeboren. Ob es glaubt oder nicht, ob die Paten glauben oder nicht, ist automatisch. Wenn der Priester die Hostie auf deine Zunge legt, dann hast du Jesus in dich aufgenommen. Die Ohrenbeichte. Wenn ich bekenne meine Sünden zu einem recht ordinierten Prediger, den Pastor, Priester, Entschuldigung, dann kann er mir den Sündenvergebung, Ablass gewähren. Und die letzte Ölung natürlich, wenn du stirbst. Aber bevor wir Evangelischen mit den Finger zeigen auf die anderen Kirchen, römisch und orthodox. Es gibt es auch in unseren evangelischen Kirchen auch. Ich war auf einer Beerdigung in Niederhövels von einer Frau, die gestorben war. Und der Pastor, der Pfarrer, gilt in Wissen als positiv, was immer das heißen mag. Manchmal frage ich mich. Und er sagte über diese Frau, in der Taufe wurde ihr Gottes Liebe zugesichert. Und ich erinnere mich, immer noch sehr lebhaft, ist schon länger her. Wir waren am Jahresende bei den Schwiegereltern in Niederhövels. Wir wohnten damals in Brake. Und wir gingen in den Gottesdienst am Silvester. Und der Pfarrer damals, Pfarrer Kumbiegel, hat uns getraut. Der war ein gläubiger Mann. Und er hat gepredigt, also eine evangelistische Predigt, so deutlich, wie ich fast nie gehört habe. Dass wenn du an Jesus glaubst und ihm nachfolgst, bist du errettet und wenn nicht, dann gehst du verloren. Es war so klar. Und dann natürlich nach der Predigt kam das Abendmahl. Und die ganze Kirche ging nach vorne, weil sie glaubten, wenn sie einmal im Jahr am Abendmahl teilnehmen, sind ihre Sünden vergeben. Bonhoeffer nannte das die billige Gnade. Und er sagt, die billige Gnade, Gnade wie Schleuderware, sagte er. Die billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Letztes Bild. Wir kommen voran. Dankeschön. Es gibt noch Hoffnung. Allein durch den Glauben. Gott spricht uns gerecht in seinen Augen aufgrund unseres Glaubens ohne Taten. Ich glaube, das haben wir in einer der Lieder oder vielleicht zwei der Lieder ganz deutlich gesungen. Das war in der Reformation eben der Streitpunkt zwischen römisch-katholisch und evangelisch. Ist es der Glaube allein oder ist es der Glaube plus unseren Taten? Teilnahme an der Messe, gute Werke, was immer du da reinschreiben möchtest. Und die Evangelischen sagten, nein, wer Jesus am Kreuz im Glauben erblickt, wird heilen zu derselbigen Stund. Vielleicht manche von uns kennen noch das Lied. Basiert auf die Geschichte im Alten Testament, wo die Schlangen die Israeliten gebissen haben und Mose sollte eine Schlange auf einem Stab mitten im Lager aufstellen und es hieß, jeder, der auf diese Schlange schaut, wird gesund. Und Jesus hat gesagt, ja, und genauso wird der Menschensohn erhöht, damit jeder, der auf ihn schaut, im Glauben das ewige Leben hat. Johannes 3, Vers 15 und 16. Wir werden durch Glauben errettet und nicht durch Gefühle. Und das ist der Unterschied zwischen der Bibel oder biblisches Christentum und der Selbstorientierung unserer Zeit. Wir sehen oft die Grundlage unseres Lebens leider nicht in Gottes Heilstaten, wie wir heute sehr deutlich gesungen haben, sondern in unseren Befindlichkeiten. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich wach werde morgens, meine Befindlichkeit ist tendiert zu null. Und statt hinwegzuschauen auf Jesus, wie es im Hebräerbrief heißt, blicken wir oft nach innen. Das ist natürlich sehr modern. Bauchnabelschau heißt das. Ne? Und das hörst du in den Medien, im Fernsehen und unter den Leuten. Ja, und es gibt all diese Techniken, wie man sich aufmuntern und aufmöbeln kann, anstatt auf Jesus zu schauen. Wahrhaftiger Glaube allerdings äußert sich in einem veränderten Leben. Das war in der Reformationszeit der Streitpunkt zwischen den Reformatoren, Luther, Zwingli und Co. und den Wiedertäufern. Ich weiß nicht, wer von euch, letzten Sonntag war das, ja? Oder war das Samstag? Ne? Ich glaube, Sonntag war eine Sendung über Film über Zwingli. Wer hat das gesehen? Keiner. Doch. Danke. Heute Abend gibt es eine über Luther. Und natürlich, da kamen die Wiedertäufer vor. Und sie haben gezeigt, wie die haben den einen in ein Boot gesetzt, einen Stab zwischen seinen Füßen und Händen, dass er sich nicht bewegen konnte, und wups, in den Zürcher See. Die haben nur einen gezeigt, es waren 3000, haben sie umgebracht. Glaube und gute Taten. Was nützt es, meine Geschwister, sagt Jakobus, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen. Kann der Glaube als solcher ihn retten? Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist der Glaube tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Luther konnte sich mit diesen Gedanken nicht anfreunden und deshalb hat er in der Lutherbibel den Jakobusbrief ganz hinten angestellt, kurz vor der Offenbarung, in der Hoffnung, das würdest du denn nicht lesen. Doch, wir lachen drüber. Er sagt, es ist ein strohendes Epistel. Aber Paulus sagt, das Einzige, was zählt, ist der Glaube, ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Genau. Das war auch der Streitpunkt zwischen den Lutheranern später und dem Pietismus. Die Notwendigkeit der Wiedergeburt. Die Leute sagen, ja, ich glaube, ne? Ich kann den Katechismus aufsagen, Gott hat meine Sünden vergeben, wunderbar. Und die Pietisten haben gesagt, ja, aber du musst doch von Neuem wieder Neuem geboren werden. Der englische Evangelist George Whitfield, ein Zeitgenosse von Wesley, wurde gefragt, warum predigst du immer, ihr müsst vom Neuen geboren werden? Er sagt schlicht und einfach, weil ihr vom Neuen geboren werden müsst. Und ich werde so lange das predigen, bis ihr es seid. Ich weiß nicht, wem der Name John Robinson noch bekannt ist. Das war der Bischof von Woolwich, der dieses Buch Gott ist anders geschrieben hat. Ganz interessanter Mann. Er war Bischof, er war auch hauptsächlich Theologe. Und seine Ideen über Gott waren haarsträubend. Also liberal, wie es geht, nicht mehr. Aber dann hat er ein Buch geschrieben, das gibt es in Deutsch, wann entstand das Neue Testament? Das ist ganz konservativ im Vergleich sogar zu manchen evangelikalen Theologen. Aber er sagte, ich muss gestehen, ich kann mich nicht als zweimal Geborene sehen. Also er hat zugegeben, er war nicht vom Neuen geboren. In den 70er Jahren, ich lebte noch damals in Brake, die Evangelische Allianz in Lage, das ist eine Stadt in der Nähe von Lemgo, hat Anton Schulte eingeladen zu einer Evangelisation. Und es gab einen Vorbereitungsabend, da bin ich hingegangen. Evangelische Allianz, natürlich, die Pfarrer waren alle da. Heißt Evangelische Allianz, sie sind evangelisch, wir gehen hin. Man hat nicht kapiert und immer noch nicht den Unterschied zwischen evangelisch und evangelikal. In Englisch, in England und in Englisch in Amerika, evangelisch bedeutet Protestant. Ne? Und deshalb hat man evangelikal, das hat man jetzt als Fremdwort in Deutsch eingeführt, das ist ein bisschen mehr als nur evangelisch. Und die Pfarrer waren alle gegen Anton. Und was waren sie dagegen? Dass er am Schluss, der seine Predigt, die Leute aufruft, nach vorne zu kommen. Das war der Streitpunkt. Das sollte er weglassen, dann ist er herzlich willkommen. Ja, wie kann er Leute, die getauft und konfirmiert sind, aufrufen, sich zu bekehren? Die sind doch schon alle Christen. Das ist die Lehre der evangelischen Volkskirche. Und die Evangelikalen, eben als man die evangelische Allianz gegründet hat in England, es hieß Evangelical Alliance. In Deutsch haben wir das übersetzt, evangelische Allianz, aber es ist zu breit. Es ist eine evangelikale Allianz. In Brake durfte ich Sektenkunde unterrichten. Lieblingsthema, Sektenkunde. Keine andere Lehre wollte das machen, durfte ich machen. Und es gab die sogenannte Sektenbibel, ich weiß nicht, ob das noch verlegt wird, von einem Kurt Hutten, der war lutherischer Theologe. Es hieß Seher, Grübler und Enthusiasten. Die Brüdergemeinden und die Mennoniten waren auch da drin. Unter den Sehern, Grübern und Enthusiasten. Und er nannte das der Schritt über die Rechtfertigung hinaus. Also das gute Lutheraner, du bist durch den Glauben gerechtfertigt, das ist alles. Und wer sagt, du musst jetzt ein heiliges Leben führen, oh, das ist Sektierertum, das ist Schwärmerei, sagte Luther. Also wir sind hoffentlich alle Schwärmer hier. Und natürlich die Frage der Gemeinschaft. Das haben wir in Korntal erlebt. Wir gingen in den Gottesdienst, die Kirche war voll. 300-400 Leute, ich weiß nicht. Und gleich nach dem Segen, aus der Tür, kein Mensch hat uns guten Tag gesagt, gar nichts. Wir gingen einen Sonntag aus irgendeinem Grund in die Baptistengemeinde in Feuerbach. Zwischen dem Moment, wo wir unseren Sitzplatz verlassen haben und die Tür nach außen kamen, haben mindestens 6 Leute uns die Hand geschüttelt, gefragt, wo wir herkommen, wie es uns geht und so weiter. Ich dachte, welch ein Unterschied. Und deshalb die Gemeinschaftsbewegung. Die Leute hatten keine Gemeinschaft und man wollte ihnen Gemeinschaft geben. Also, Christus allein, die Schrift allein, die Gnade allein, der richtige Glaube allein, mit einem veränderten Leben durch die Wiedergeburt. Und im Lichte dessen sollten wir uns vielleicht zum Schluss einige Fragen stellen. Ist der gekreuzigte und auferstandene Christus Dreh- und Angelpunkt meines Lebens? Ist die Heilige Schrift Richtschnur meines Glaubens und meiner Praxis? Sehe ich mich als Vornehmste der Sünde, wie Paulus, der nur durch Gottes Gnade errettet wird? Und ist der Blick meines Herzens auf Christus und sein Kreuz gerichtet? Wir verneigen uns zum Gebet. Ja, Herr, wir danken dir, dass es Menschen gegeben hat vor 500 Jahren, denen du das klargemacht hast, wie es wirklich um uns steht und um das Evangelium steht. Danke für ihren Mut, auch bei allen Fehlern, die sie gemacht haben. Und danke, Herr, dass wir dieses Vermächtnis noch haben empfangen können und darin weiterleben können. So segne du uns auch in diesem Sinne, in Jesu Namen. Amen. Wir erheben uns zum Segen. Er aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost gegeben hat und eine gute Hoffnung durch Gnade, der tröste eure Herzen und stärke euch in allem guten Werk und Wort. Amen.